Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Michael Schmidt-Ott und heute Abend geht es um das Thema, was gerade eben schon der Michi, mein Namensvetter, angekündigt hat, und zwar um diese zwei Welten. Wir wissen das alle als Christen, wir leben eigentlich ja in zwei Welten, nämlich der Welt hier, aber gleichzeitig, das hat ja Jesus auch gesagt, gehören wir auch zu seiner Welt. Und die Welt, hat er auch gesagt, fängt hier schon an. Das ist also nicht das etwas, was weit weg ist im Himmel, sondern etwas, was hier schon beginnt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, fragst du dich auch manchmal, wo du hingehörst? Also der Grund, dass ich mich mit dem Thema beschäftige, sind so Fragen, die ich mir gestellt habe. Ist es eigentlich okay, wenn ich mir weltliche Serien oder Filme anschaue? Oder wenn ich Kriminalromane liebe, oder wenn ich nicht christliche Freunde habe, ohne sie bekehren zu wollen, oder wenn ich mich für nicht christliche Themen engagiere und da richtig Zeit und Energie reinsetze, zum Beispiel berufliche. Ja, und das und noch vieles mehr. Und da hat sich mir die Frage gestellt, ist es okay, wohin gehöre ich? Wo soll ich meine Energie reinsetzen? Und da habe ich mir mal in der Bibel angeschaut, was die dazu sagt. Und der erste Aha-Effekt war gewesen, wenn ich Himmel und Erde habe oder Welt und Reich Gottes. Das Wort Himmel kommt in der Bibel, also in der Luther-Version, die ich auch gebrauchen werde, wenn ich nichts anderes sage, kommt 635 Mal vor. Also das ist echt schon der Hammer. Und Welt 296 Mal und Erde 652 Mal. Also ist schon ziemlich klar, es geht hier um ganz zentrale Begriffe des Evangeliums und des Inhalts der Bibel. Schauen wir mal hier zum Beispiel bei 1. Samuel 2, Vers 8. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn und er hat die Erde darauf gesetzt. Beziehungsweise in der Elberfelder steht, er hat die Erde auf den Erdkreis gestellt. Oder Psalm 57, Vers 6. Erhebe dich, Gott, über den Himmel und deine Ehre über alle Welt. Also da taucht schon dieser Gegensatz auf, Himmel und Erde oder Himmel und Welt. Oder Psalm 57. Ist es so, dass hier in der Bibel für Welt das Wort Eres steht? Das Alte Testament ist ja auf Hebräisch geschrieben. Und für Himmel steht das Wort Shamayim. Also ist ganz klar, im Alten Testament ist Welt ist gleich Erde, ist also unsere materielle Welt hier. Und das Reich Gottes kommt im Alten Testament nicht oft vor, Himmel und Erde aber schon als Wortpaar. Und Himmel im Alten Testament, das ist also der Bereich, wo Gott ist. Ja, und ich deute es aber auch auf die geistliche Sphäre, die geistliche Welt, in der sich unter anderem der Konflikt zwischen Gott und Satan abgespielt hat. Ich werfe jetzt einen Blick ins Neue Testament. Da steht zum Beispiel in Matthäus 16, Vers 26, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Hier steht überall das Wort Kosmos. Und Kosmos ist also die griechische Vokabel, die interessanterweise eigentlich bedeutet ein geordnetes System. Daran kann man also schon an dem Wort erkennen, dass die Griechen gesehen haben, in der Natur ist ein geordnetes System sichtbar, also eine Schöpfung. Auch im Neuen Testament ist der Himmel der Gegensatz. Und beides wird sehr oft kombiniert, bei Markus 13 zum Beispiel. Himmel und Erde werden vergehen, Meine Worte aber werden nicht vergehen. Nächste Folie bitte, dann wird es kommen die gelben Markierungen. Jawohl, danke, super. Oder Matthäus 4, Vers 17. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Oder Matthäus 19, 24, ganz bekannt, viele kennen sicher. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelohr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Nächste Folie. Da stehen das also die Vokabeln Basilea für Königreich, Uranos für Himmel und Theos für Gott. Das ist ziemlich wörtlich aus dem Griechischen übersetzt in allen Übersetzungen, die wir auf Deutsch haben. Bevor wir uns diese beiden Welten jetzt genauer ansehen, will ich euch noch eine Bibelstelle zeigen, die ganz besonders wichtig ist. Und zwar Matthäus 17, das ist das sogenannte hohepriesterliche Gebet, was Jesus an seinen Vater im Himmel richtet. Und da steht nun also Folgendes. Nun aber komme ich zu dir und dies rede ich in der Welt, auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst von dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Also das ist vielleicht die Stelle, wo das Wort Welt am häufigsten vorkommt in einer einzigen Bibelstelle. Das sind insgesamt drei Verse. Und was Jesus hier gesagt hat, ist Folgendes. Er hat gesagt, und das wiederholt er, erstens, wir sind in der Welt und gehören auch hierhin. Aber er und wir gehören letztendlich nicht zu dieser Welt. Wir gehören in Gottes Reich. Wir haben also sozusagen eine doppelte Staatsbürgerschaft. Einmal die deutsche und dann eine im Himmel. Und jeder dieser Pässe ist ein Teil deiner Identität. Er gibt an, wo du zu Hause bist, wo du hingehörst, welche Gesetze du befolgst, wer dein Regierungschef ist und wer auch für dich einsteht, wenn du im Ausland zum Beispiel entführt wirst oder dir das Geld ausgeht. Zunächst mal, dieser Pass, der Deutsche, den haben die meisten wahrscheinlich, die hier sitzen. Und ja, wie werde ich ein deutscher Staatsbürger, indem ich hier geboren werde, indem meine Eltern Deutsche sind oder durch Einbürgerung oder durch eine Ehrenstaatsbürgerschaft? Ich habe hier Rechte und Pflichten. Ich habe zum Beispiel Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit. Danke, Jesus, dass wir hier sein können. Berufsfreiheit, Aufenthaltsrecht, die sogenannte Freizügigkeit, dass ich überall hingehen will, wo ich will. Und konsularischen Schutz im Ausland. Dem stehen Pflichten gegenüber, zum Beispiel die Meldepflicht des Wohnsitzes, Steuerpflicht, Schulpflicht oder auch Wehrpflicht. Im Ernstfall, die Wehrpflicht ist ja abgeschafft, aber im Verteidigungsfall muss ich trotzdem mein Land auch verteidigen. Und ich bin allen Gesetzen in Deutschland unterstellt. Wie sieht das nun aus bei der Staatsbürgerschaft im Himmel? Durch die Entscheidung, mich dem dreieinigen Gott zu unterstellen und ihn als den Herrn meines Lebens anzunehmen, dadurch werde ich ein Bürger in seinem Reich. Dieser Akt wird durch das Sakrament der Taufe besiegelt, ähnlich wie eine Heirat für die Ehe. Aber ich bin viel mehr als nur Staatsbürger. Ich bin ein Kind in Gottes Familie. Johannes 1,12, da steht, denn er gab ihnen Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Oder im Galaterbrief, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, dass wir rufen, Abba, lieber Vater, Papa eigentlich. Dann haben wir einen ewigen Wohnort. Ihr lest es hier, da steht es. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Also eine Bestimmung, ein Ort der Geborgenheit, der auf uns wartet. Aber für die Zeit, wo wir hier sind, bekommen wir auch Gaben des Geistes. Ja. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief im 12. Kapitel recht detailliert darüber. Und er schreibt, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. Und diese Gaben des Geistes, also das ist zum Beispiel die Fähigkeit, Geister zu unterscheiden, in anderen Sprachen zu sprechen, zu heilen, die Gabe des besonderen Glaubens, Menschen zu helfen, die sind alle nützlich, um sein Reich zu bauen und sind auch in Auftrag und wir sollen die auch einsetzen. Und wir haben auch Schutz, wie eine total all-inclusive Lebensversicherung, aber viel, viel besser. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, und das ist aus dem Alten Testament, und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zum Herrn, meine Zuversicht und mein Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Lest euch nochmal in Ruhe nochmal durch, zu Hause. Und das sind jetzt nur einige Beispiele, einige Kennzeichen dieses Reichs, zu dem wir gehören. Jetzt wird es aber interessant insofern, weil ich stelle jetzt die Frage, ist die Welt, in der wir hier leben, ist die jetzt eine feindliche Welt? Ist die Welt schlecht, verdorben, gefährlich oder ist das ein Missverständnis? Jedenfalls stehen diese beiden Welten sich schon gegenüber. Und Jesus stellt die Frage, wo willst du jetzt wirklich dich einsetzen? Bei Lukas 16 steht, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Er könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und der Mammon ist Geld, das steht für alle weltlichen Werte. Auch Erfolg, Macht, Einfluss, Anerkennung, alles, was richtig gut tut, was aber nichts Geistliches ist, was an diese Welt hier geknüpft ist, oder ein tolles Haus, ja, oder was immer hier als Güter wir ansammeln können. Was sagt jetzt die Bibel über diese beiden Welten? Ich habe jetzt ein Diagramm vorbereitet, um ein bisschen grafisch euch darzustellen, wie diese beiden Welten sich zueinander verhalten. Und ich will euch darauf vorbereiten, dass es dann irgendwann eine Überraschung gibt und die Einteilung ist eigentlich anders, als man denkt zunächst. Also die erste Folie zeigt die geistliche Welt. Also Gott ist, war da, bevor es die Welt gab. Das ist der Ort, wo Gott ist. Und er hat aus dem Nichts die Welt erschaffen. Und die Welt ist wunderbar. 1. Mose 1,31, und Gott sah an alles, was er erschaffen hatte, und siehe, es war sehr gut. Oder, und das ist, was Michi gerade erwähnt hat, Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit wer an ihn glaubt, nicht verloren geht. Also er hat die Welt geliebt. Aber nun geschieht etwas Dramatisches. Seit dem Sündenfall, ausgelöst durch den Teufel, muss sich jede und jeder entscheiden, ob er mit oder ohne Gott leben möchte. Ausgelöst durch Teufel und Dämonen in der geistlichen Welt, also von euch erst gesehen oben rechts, dieser dunkle Bereich, gibt es auch auf der Erde, also rechts unten, Hass, Leid, Krankheit, Sucht, Abhängigkeit und mächtige Systeme, die auf Angst, Einschüchterung, Bestechung und brutaler Gewalt gebaut sind. Jeder von uns hier weiß, wovon ich spreche. Das ist wirklich sehr schlimm. Aber es gibt auch unten links den Bereich des Lichts, des Guten. Das ist Gottes Reich, durch das er in die Welt wirkt. Gott freut sich darüber, wenn Menschen ihrem Gewissen folgen, helfen, sich aufopfern, für ihre Überzeugung riskieren, ins Gefängnis zu gehen, sich für Freiheit und Menschenrechte einzusetzen, auch gegen die Zerstörung der Schöpfung. Aber um zu diesem Bereich unten links zu gehören, muss man sich auch dafür entscheiden. Diese Trennung in eine natürliche und eine geistliche Welt, also unten die natürliche, oben die geistliche, gibt es. Aber aus einer Sicht, die nächste Folie bitte, ist das eigentlich die Trennung. Es geht eigentlich darum, ob ich links zum Reich Gottes gehöre oder rechts zum Reich des Bösen. Diese Trennung ist also gar nicht zwischen Natürlichen und zwischen dem Geistlichen, sondern in beiden Welten gibt es das Gute und das Böse. Wir Christen haben die Bibel und geistliche Sinne, die gehören zu diesen Gaben, die wir bekommen, mit denen wir diese geistliche Welt erkennen, die für andere unsichtbar ist. Auch andere Religionen wissen, dass es den geistlichen Bereich des Bösen gibt. Wer das nicht erkennt, wer also gar nicht gläubig ist, wird ausschließlich rationale Erklärungen für Kriege und das Leid auf der Welt suchen. Und Paulus hat das damals schon ganz klar erkannt. Er schreibt, der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist das alles Unsinn, denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch Gottes Geist. Das ist jetzt die Hoffnung für alle, weil die das ganz gut auf den Punkt bringt. Also diese zwei Welten, worin unterscheiden die sich? Licht oder Finsternis, das wird also häufig gebraucht als Bild dafür. Johannes 12,35, da sprach Jesus als das Licht von sich. Ja, und wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. Und glaubt an das Licht, solange ihr es habt, auf das ihr Kinder des Lichts werdet. Oder Matthäus 4,16, das Volk, das im Finstern saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen im Land und Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Diese Redensart kommt hierher, von dieser Bibelstelle. Das sagt Jesus und er zitiert dabei diese Stelle aus dem Jesaja-Propheten, die er natürlich kennt als Jude. Denn dort steht, und das kennt vielleicht der eine oder andere, der schon mal den Messias von Händel gehört hat. Da kommt das vor. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkelt die Völker. Aber die über dir geht der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und sehr deutlich auch Paulus im Kolosserbrief, Kolosser 1,13, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Also das ist eine moralisch-geistliche Zone von Licht und Finsternis. Dann gibt es Freiheit oder Knechtschaft und diese Gegensatzpaare, das sind nur Beispiele. Es gibt noch viel mehr Gegensatzpaare, die ich jetzt nicht aufzähle, aber das sind einige als Beispiel. Johannes 8,31, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jetzt habe ich dazwischen zwei Verse weggelassen, weil die Juden da fragen, wieso, wir sind doch keine Sklaven, wir sind doch Freie. Ja? Betrifft uns das überhaupt? Und da sagt er, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, aber der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und Jesus sagt hier, dass Sünde nicht das ist, was eigentlich schön ist, aber man darf es leider nicht, sondern er sagt, Sünde macht abhängig. Und das ist, ich sage euch, das ist brutal. Ich habe gerade ein Buch über Opioide gelesen in den USA. Das ist ganz schlimm. Sucht macht Menschen unfrei und zerstört. Und das ist mit Lüge auch so und mit Sünde auch so. Und dann, nächste Folie, Wahrheit oder Lüge. Marie-Louise, du hast es gerade eben angesprochen, diese Lüge. Ja, es gibt eine Stimme, die dir etwas sagt, was einfach nicht stimmt. Ja, und das ist auch typisch für den hellen oder für den dunklen Bereich. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und Johannes 8, 44, und da ist Jesus sehr drastisch. Er wendet sich an die Pharisäer und er sagt, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Jesus hat nicht drumherum geredet, er war sehr, sehr direkt. Und wenn man keine Antenne für die geistliche Wahrheit hat, fällt es schwerer, die Lüge zu erkennen. Und das macht Leute unglücklich oder verspricht ihnen etwas, ihr Herz in etwas zu hängen, was sie im Grunde unglücklich macht. Es gibt noch weitere Gegensatzpaare, wie gesagt, aber das waren jetzt nur beispielhaft drei Dimensionen. Und wenn es also diesen hellen und dunklen Bereich gibt, ja, und wenn wir auf der Seite des Lichts sind, Kinder des Lichts, habe ich gerade vorgelesen, dann ist das Böse unser Gegner, aber, nächste Folie, aber nicht Menschen, nicht Menschen. Der Epheserbrief erzählt im 6. Kapitel davon, dass wir nicht mit Fleisch und Blut kämpfen, denn der Mensch ist wunderbar geschaffen, und zwar jeder Mensch, egal ob er aus irgendwo geboren ist, nicht von hier kommt, behindert ist, wie alt und so weiter, spielt keine Rolle. Gott liebt natürlich jeden. Der eigentliche Feind sind also nicht die Menschen, sondern die Mächte und Gewalten mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, und die bösen Geister unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Also, das klingt jetzt sehr martialisch, aber die Gefahr ist, glaube ich, eher, dass wir das gar nicht wahrnehmen, als dass wir das übertreiben. Und wir sind als Wesen, die wir in beiden Beinen hier auf dem Boden stehen, haben wir natürliche Sinne, mit denen wir die Welt wahrnehmen. Und die Geistlichen, die müssen wir üben und ihnen auch vertrauen. Jetzt kommt nochmal ein schematisches Bild. Genau das ist also jetzt praktisch das letzte Bild gewesen, die geistliche und natürliche Welt, der gute und der böse Bereich. Und die Bibel erzählt auch, dass die Welt mal ein Ende haben wird. Und dann bleibt die geistliche Welt übrig und das Materielle vergeht. Und es gibt dort auch einen hellen, dunklen Bereich. Der dunkle Bereich, den nennt die Bibel Hölle oder Scheol oder Totenreich. Aber wichtig ist, Gott ist barmherzig, absolut gerecht, und in Gott siegt das Gute über das Böse. Und er hat das letzte Wort. Und es ist also nicht so, dass auch in Gottes ewiger Welt das Gute und das Böse gegeneinander streiten. Nein, am Ende aller Zeiten ist Gott der Sieger und das Reich des Bösen existiert nicht mehr. Übrigens, interessant, in der Offenbarung steht für Welt nicht dieses Wort für Erde, sondern am Ende der Äon der Zeiten, am Ende der Zeiten. Ja, und davon ist jetzt hier die Rede und das zeigt dieses Bild. Dann sind wir mit Gott vereint und das ist die Erfüllung und das Ziel. Was heißt das jetzt praktisch für uns? Also lasst uns die natürliche Welt, jede Pflanze, jedes Tier und jeden Menschen als wunderbar geschaffen und von Gott geliebt wertschätzen. Und lasst uns die geistlichen Welt uns bewusst werden und Position beziehen. Lasst uns geistlich handeln, unsere geistlichen Sinne üben und Gaben entdecken und diese Gaben aktiv einsetzen, Wie man das macht, das wäre ein Thema für eine eigene Predigt. Aber dafür gibt es sehr gute Bücher, Predigten. Und wir planen auch hier im Rahmen des Agape College auch Lehre darüber zu tun. Jetzt will ich nochmal zu meinen Fragen kommen, ganz am Anfang. Machst du die nächste Folie? Nee, die davor? Also ich hatte am Anfang, hatte ich ja gefragt, wie ist das jetzt mit diesen Krimis, ja, oder Thriller, ja, oder mit meinen nichtchristlichen Freunden, ja. Also dazu will ich euch Folgendes sagen: Medien, auch Filme oder Bücher, sind immer suggestiv. Deshalb sei nicht naiv, sei aufmerksam, um was es geht, welche Botschaft vermittelt wird und welche Wirkung es auf dich hat. Was deine menschlichen Beziehungen angeht, deine Freunde. Also deine Freunde, sei nicht naiv, ja, die wissen alle, dass du Christ bist, ja, und das musst du denen nicht jedes Mal sagen, ja, also auf aufdringliche Einladungen kann man also gerne verzichten. Sei ein Zeugnis, hat meine Frau heute gesagt, und das ist genau der Punkt. Genau. Sei einfach, wie du bist, und erzähl, was dir auf dem Herzen liegt. Und das ist das Allerglaubwürdigste. Und sich für andere Themen interessieren und einsetzen. Also, ich denke, wir sind als lernfähige Wesen geschaffen, und wir dürfen Gott damit Ehre machen, exzellente Leistungen zu erbringen. Zum Beispiel im Beruf. Da können wir Erfolg haben, können Gott dafür danken. Wir können mit dem Geld, was wir da verdienen, spenden, viel, viel Gutes tun. Aber, und das ist das eine ganz wichtige Aussage, die wir im Hauskreis auch in einem Segen immer wieder hören: Lasst uns um das Böse einen großen Bogen machen. Der dunkle Bereich. Damit lasst uns bitte nichts zu tun haben. Ich komme jetzt zur letzten Folie und das Musikteam darf gerne nach vorne kommen. Ich fasse das nochmal zusammen. Jeder und jede Einzelne ist berufen, hat Gaben, hat einen Auftrag und einen Platz in Gottes Reich. Ja, das ist dein Ausweis, den du hast. Du gehörst zu ihm. Gib dem Priorität, ergreife deine Berufung und übernimm deinen Auftrag zur Ehre des Königs. Amen.